Alpes Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallihallo, wir sind zurück aus der Sommerpause. Herzlich willkommen bei Après Ski. Wir, das sind einerseits der Lukas Zara vom Standard und auch wieder mit dabei diese Saison, was mich sehr freut, ist der Tobias Ruf von Chiemgau24. Ich grüße dich, Tobias.
Hallo, lieber Lukas. Hallo an alle da draußen. Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder. Es geht wieder los. Man hört wieder die psychedelischen Beats am Anfang von jeder Folge. Ich freue mich sehr, dass uns irrsinnig viele geschrieben haben. Hey, was ist los? Meldet ihr euch noch vor Sölden oder nicht? Ja, zu Recht schreibt ihr uns. Und das ist die größte Motivation, die man haben kann, dass ihr schon darauf wartet, dass wir uns wieder melden. Ja, wir sind wieder da. Und ja, ich will dich natürlich kurz zu deinem Sommer befragen. Der Henrik Christoffersen hat geheiratet. Wie war es auf der Hochzeit, lieber Tobias?
Ja, grandios. Also ich habe sechs Monate jetzt gefeiert und alles glücklich, alles gut. Ja, Henrik hat gefeiert, ist natürlich heute auch Thema. Also wenn die Christoffersen Army zuhört, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet und mitgebracht. Nö, ansonsten mein Sommer war gut. War wie immer ein bisschen Zeit zum Erholen, aber dann auch wieder die Vorbereitung auf die neue Wintersportsaison, viel Sommerbiathlon gesehen und gemacht, was mir wirklich sehr gut gefällt. Komme jetzt gerade aus dem Olympiapark in München, wo zum ersten Mal eine Saisoneröffnung im Biathlon stattgefunden hat. Und das war echt, echt richtig, richtig gut. Also da sieht man ja wieder, ich lobe den Weltverband im Biathlon ja immer so stark, wie ich den internationalen Skiverband hier auch gerne kritisiere. Und ja, das sieht man einfach. Leute, die Ideen haben, die den Sport auch weiterdenken und die da einfach mal neue Wege, natürlich auch mit Risiko verbunden gehen. Also da ist von einer Investition um die 3 Millionen für dieses Festival jetzt am Wochenende im Münchner Olympiapark die Rede. Aber sie hatten mit 25.000 Besuchern optimistisch gerechnet. Es sind 50.000 am Ende geworden.
Sehr.
Also dieser, wer da schon mal war, du kennst ihn ja auch, den Olympiapark. Da ist das Gelände, war proppevoll mit Menschen, sportbegeistert. Also wirklich ein verbindendes Element, das der Sport hier mal wieder geschaffen hat. Ja, und um die Brücke zum Alpin zu schlagen, da ist ein trauriger Blick auf den Olympiaberg gegangen, weil da hatten wir ja mal auch ein Parallelevent auf jenem Olympiahügel. Und auch das war ja eine Idee. Wir bringen den Wintersport, der sonst ja in der ländlichen Region stattfindet, wir bringen ihn in die Stadt, bringen ihn zu den Menschen. Da muss es nicht um Weltcup-Punkte gehen. Ging es jetzt hier beim Biathlon zum Beispiel auch nicht. Aber wir bringen einfach den Sport näher ran an die Menschen und sorgen da auch im Endeffekt für einen Zugang zu einem Sport, der sonst immer schwerer zugänglich wird, was ja gerade im alpinen Bereich der Fall ist. Und ja, deswegen ein sehr lachendes Auge hat auf den Biathlon geschaut und ich schaue dann darüber und denke mir, ah, ich weiß es nicht, ob man im alpinen Skisport da mit diesen Parallelformaten in den Städten, ob man da nicht einen zu kurzen Atem hatte und dem Ganzen einfach auch nicht genug Zeit gegeben hatte. Weil dieses Parallelformat, das stirbt ja komplett aus. Also das war ja mal so ein bisschen als Zukunftsidee gedacht worden. Und wenn ich jetzt auch, wir sprechen später über die Olympischen Spiele, dort wurde jetzt auch der Teamwettbewerb aus dem Programm genommen. Das heißt, da werden wir gar nichts sehen im Bereich von Parallel. Und ja, in der Hinsicht finde ich es tatsächlich ein bisschen schade und mache mir da auch ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, ob man sich bewusst ist, wie soll denn der Sport ausschauen in 15 bis 20 Jahren mit Klimawandel und so weiter und so fort. Weil genau solche Parallelevents, egal wo du sie austrägst, die kannst du natürlich dann noch mit Beschneiung, mit Schneedepots und so weiter relativ sicher umsetzen. Das wird für andere Disziplinen nicht mehr gelten. Also, guten Sommer gehabt und jetzt noch nicht ganz bereit, weil normalerweise, Lukas, ist ja gute Tradition, dass vor Sölden immer die Einkleidung des Deutschen Skiverbandes war. Das war für mich immer so der letzte Impuls zu sagen, so, jetzt geht die Saison richtig los. Die Einkleidung ist jetzt kommende Woche, also nach Sölden. Da wird man dann, denke ich, auch gezielter über den DSV sprechen. Da bringe ich dann auch wieder ein paar Eindrücke mit. Und ja, aber ich glaube, wir kriegen das. Im 7. Jahr sind wir jetzt auch mal ohne eine Einkleidung des Deutschen Skiverbandes hin. So, jetzt habe ich wieder lange rumgelabert auf eine kurze Frage eigentlich, wie mein Sommer war. Aber du merkst, ich komme schon rein, ja,
Es ist herrlich, wir haben da 2, 3 Minuten und du haust gleich den ersten Take schon raus.
Naja,
Ja,
ja,
das ist herrlich.
liegt mir auf der Seele und passt ja irgendwie zum Sommer, der jetzt endet. Und jetzt gebe ich den Ball aber im Endeffekt an dich zurück. Wie war es bei dir?
Sehr cool, ja. Es waren ein paar Highlights dabei, wie eine Woche Wimbledon, also auch beruflich sogar. Also das war wirklich ein Traum, dort zu sein, das mal zu erleben, alle möglichen Stars am Center Court spielen zu sehen. Wow, es ist echt, ich bin ein großer Tennisfan. Das war echt cool. Wimbledon ist wirklich nochmal was anderes. Und ja, seitdem ich dort war, feiere ich dieses Turnier noch viel mehr ab. Und sonst, ja, auch mal eine Woche Radtour gemacht. Das war auch sehr, sehr cool. Mal wieder über den Glockner geradelt. Na, das war schon ein sehr schöner Sommer, muss ich sagen. Und ja, also ich bin durchaus schon in Stimmung. Hat bei mir doch auch damit zu tun, dass ich schon jetzt bei sogar drei, also an 3 Tagen Skimedientermine besucht habe. Einerseits vom Ausrüster Atomic, das ist eh traditionell, dass die ihre Mannschaft versammeln und daraus einen recht geschickten Medientag machen. Da war ich dort. Dann gab es eben die ÖSV-Einkleidung, gab es schon. Ich frage mich ja, sind die Deutschen dann mit der alten Wäsche unterwegs in Sölden? genau, und dann war noch die, das war der beste Schmäh, die Weltpremiere von Downhill Skiers in Wien. Es war ganz wichtig, Ihnen zu sagen, dass es die Weltpremiere war. Das hatte nur einen Haken, dass beim Züricher Filmfestival dieser Film dreimal gelaufen ist. ja, davor. Also ja, ich weiß nicht. Ja, Weltpremiere, sie haben unfassbar viele Leute eingeladen. Auch unser liebster Johann Eliasch war da. Weil es gibt ja eigentlich so viele Themen. Es war ja auch Urs Lehmann da, der jetzt der neue Best Buddy von Johann Eliasch ist. Es war die Alexandra Meisnitzer da, die jetzt auch bei der FIS arbeitet. Herrlich. Also ja, es gibt ja wirklich. Es ist doch dann, da merkt man wieder, wie viel im Sommer passiert ist. Aber ja, ich bin top motiviert und verpasse jetzt leider Sölden, muss ich sagen. 2 Jahre war ich jetzt dort in Folge, bin aber an diesem Wochenende tatsächlich auf einer Hochzeit. Ja, auch Ende Oktober kann man noch heiraten, scheinbar. Bin da in Bad Gastein, freue mich auch schon sehr auf das Wochenende. Also dieses Wochenende werde ich noch, ja, nur vom Fernseher verfolgen, wahrscheinlich auch erst im Nachhinein mir das Rennen anschauen. Und eine gute Zeit haben. Und dann kann es losgehen in die Olympiasaison. Olympia steht vor der Tür. Ich glaube, Tobias, bei dir auch das absolute Highlight natürlich in diesem Winter. Du wirst ja auch vor Ort sein, wirst dich da aber, so wie es die Tradition will, eher dem Biathlonsport auch widmen, weil das einfach ja in Deutschland doch eine größere Strahlkraft hat. Ich habe es ja wieder gemerkt im vergangenen Winter, wie groß der Skisport nach wie vor in Österreich ist, auch wenn uns die Schweizer die ganze Zeit um die Ohren fahren. aber ja, also du wirst ja da auch vor Ort sein. Wir werden beide vor Ort sein bei Olympia und hoffentlich sehen wir uns dann auch einmal. Ich werde eher nach Cortina schauen und du bist dann eher in Antholz.
Genau, richtig. Ich werde in der Nähe von Antholz sein, aber Cortina ist jetzt auch nicht so weit weg. Das heißt, ich hoffe natürlich, dass ich es zum Skialpin auch mal schaffe. Aber ja, das Kerngebiet, Kernberichtsgebiet ist Biathlon. Also nur, um euch da draußen auch mal ein bisschen Relation mitzubringen, so ein Biathlon-Rennen schauen in den öffentlich-rechtlichen um die 3, 3,5 Millionen pro Rennen mit einem Marktanteil bis zu 25%. Und im Skialpin, wenn man da mal eine Million erreicht im deutschen Fernsehen, ist es viel. Also da merkt man absolut die Dimensionen und die Unterschiede. Das heißt, Biathlon ganz klar die Nummer 1, Skispringen so um die 2 Millionen ist die Nummer 2. Wobei die Springen bei der Vierschanzentournee als Einzelevents tatsächlich am besten performen in jedem Jahr. Aber über eine gesamte Saison hinweg gesehen ist Biathlon ganz klar die Nummer 1 in Deutschland und deswegen ist das redaktionell natürlich auch das Hauptthema, auf das ich mich da konzentrieren werde, weil da natürlich auch die Damen und die Herren an einem Ort sein werden. Und da können wir, glaube ich, ganz kurz, wenn wir eh schon über Olympia reden, was als absolutes Saisonhighlight natürlich in den Büchern steht. wird das gerade, was die Berichterstattung ja auch für uns angeht und insgesamt aus dem alpinen Skibereich, ja, hat es mit klassischen Olympischen Spielen ja nichts zu tun. Olympische Spiele definieren sich ja über einen Austragungsort, an dem sich mehr oder weniger alles bündelt. Klar hat Alpin immer ein bisschen eine Sonderstellung, weil du natürlich andere Gegebenheiten brauchst. Und als ich jetzt in Pyeongchang war vor knapp 8 Jahren, musste ich natürlich trotzdem eine gewisse Strecke fahren, um zum Alpin zu kommen. Wird ja in Peking nicht anders gewesen sein. Da warst ja du vor Ort. Aber hier ist es schon extrem. Also, dass die Herren ihre Rennen in Bormio fahren und die Damen in Cortina fahren, habe extra jetzt nochmal für die Aufzeichnung mal bei Google Maps eingegeben, hey, wenn ich da mit meinem Auto von Bormio nach Cortina fahre, da bin ich fast 5 Stunden unterwegs. Also, ja, in
Und das bei
Südkorea.
Sonnenschein und ohne Klopause, gell,
Und
ja.
freie Straßen und
Genau.
genau. Und in Südkorea, da sind wir 1 Stunde mit dem Bus gefahren und waren im Skigebiet. Und das ist ja völlig in Ordnung. Aber 5 Stunden, also ich weiß es, glaube ich, jetzt schon, dass ich von den Herren bei Olympia nichts sehen werde,
Nein, nein, nein.
weil das logistisch einfach ein Irrsinn wird und alleine 10 Stunden da, im Idealfall 10 Stunden nur im Bus zu verbringen, geht ja nicht. Also
Ja.
ist arbeitstechnisch ja ein absoluter Irrsinn. Und deswegen ist, so sehr ich mich natürlich freue auf Olympia, aber da ist schon auch echt ein kleines weinendes Auge dabei, weil, Mai, Lukas, wann haben wir die Möglichkeit, mal zum Curling zu gehen? Wie heißt es? Eis schnell auf Short
Short
Track
Track,
fällt.
ja.
Ja, sowas mal zu sehen, mega cool. Und das hat's auch ausgemacht. Oder einfach zu sagen, hey, komm, ich war jetzt beim Skispringen, Job erledigt, ich gehe mal rüber zum Skeleton.
Ja.
War 10 Minuten später da. Und das spielt's halt einfach mit der Konstellation nicht. Auf der anderen Seite haben wir uns natürlich auch zu Recht immer darüber aufgeregt. Ja, man baut dann da im Endeffekt olympische Stätten, stampft man aus dem Boden, die dann danach nicht mehr genutzt werden. Nachhaltigkeit, Kosten, katastrophale Bilanz, die dann da stand in den letzten Jahren. Jetzt wählt man ein anderes Konzept und sagt, wir lassen Olympia dort stattfinden, wo die Wettkampfstätten schon stehen. Mit Ausnahme der Bobbahn ist ja im Endeffekt alles schon da. Das finde ich tatsächlich dann wiederum gut und ja, dann müssen wir halt im Endeffekt nichtsdestotrotz damit klarkommen, dass das mit viel, viel Fahrerei oder halt eben mit Sportarten, die man dann nicht sehen wird, leider verbunden ist. Ich finde es halt jetzt gerade im Skialpin echt schade, auch für die Athleten, dass die einfach getrennt sind voneinander. Also das hat dann so Weltcup-Charakter, dass die einen an Ort A sind und die anderen einfach an Ort B. Das heißt, selbst die haben untereinander überhaupt keine Berührungspunkte. Und gerade für die Herren tut es mir echt ein bisschen leid, weil in Cortina sind ja dann noch andere Dinge. Da ist ja, wie gesagt, die Bob- und Rodelbahn, da wird auch Curling gespielt, sind auch die anderen Venues jetzt nicht so weit entfernt, wenn wir über Predazzo Skispringen sprechen. Selbst Antholz ist jetzt keine Weltreise, was Thema Biathlon angeht. Oder das Deutsche Haus zum Beispiel auch, das ist in Cortina angesiedelt. Also da wird schon olympisches Flair aufkommen. Aber in Bormio, da bist du wirklich weg vom Schuss. Und es ist noch Skibergsteigen, olympische Premiere. In Bormio, Livigno, wo die Snowboarder sind, und auch Ski Freestyle, glaube ich, teilweise stattfindet, ist auch noch in der Nähe. Aber für die Herren wird es eine Weltmeisterschaft ohne Damen unter olympischen Ringen
Ja.
vom Gefühl her?
Na, mich wundert es natürlich ein bisschen, weil wir ja da die Ski-WM vor 4 Jahren gehabt haben, in Cortina. Da
Da
sind die
ging's
Männer ja
ja.
auch, genau. Ja, eben, ich bin auch ein bisschen zwiegespalten. Du sagst ja, hey, schon cool, da wird alles verwendet, was vorhanden ist. Andererseits bauen sie da schon die Bobbahn komplett neu, den Eiskanal komplett neu. Wenn das eh schon so alles zerstreut ist, sage ich jetzt natürlich, aus der rot-weiß-roten Brille hätten wir schon auch in Innsbruck die Rodel-Bob-Skeleton-Wettbewerbe durchführen können, ja, weil sie dann gesagt haben, ja, dann ist das ja irgendwie so abseits vom Schuss und dann kommt da keine Stimmung auf, ja, aber es wäre dann auch, ja, dann wären es 2 Stunden gewesen Fahrt entfernt, ja. Auch da Predazzo im Winter sicher von Cortina wahrscheinlich so 2 Stunden entfernt, mit einem, also mit so einem Medien-Shuttle, da bist du sicher lang unterwegs, ja. Aber hey, irgendwie cool, aber wir haben uns jetzt auch, also redaktionell ist das ja auch dann eine Entscheidung, die du treffen musst. Ich werde in Cortina sein, bin dort stationiert, also es kann natürlich niemand in Cortina schlafen, der nicht Milliarden am Konto hat, muss ich schon sagen. Also ich habe natürlich eine Unterkunft in Toblach, also das sind auch wieder mindestens 40 Minuten außerhalb mit so einem Bus dann entfernt, aber immerhin in Richtung Antholz. Jetzt hoffe ich, dass ich da quasi auf halbem Weg zwischen Antholz und Cortina bin und dann mir da ein bisschen die Highlights rauspicken kann. Aber ich will mich wirklich nicht beschweren. Ich freue mich irrsinnig, dass ich 3 Wochen da in der Nähe von Cortina sein kann. Und werde auf jeden Fall da, ja, die Frauenrennen alle mitnehmen. Wie du gesagt hast, auch ein bisschen Curling mitnehmen. Das ist nämlich auch in Cortina. Und Eiskanalrennen und Biathlon. Na, es ist schon herrlich. Also für mich sind Winterspiele ja wirklich das absolute Highlight. Es ist schon sehr, sehr, sehr cool. Natürlich nochmal, weil da auch aus österreichischer Sicht dann, das hat einfach einen anderen Stellenwert, auch in Österreich natürlich, Wintersportland, ja. Aber das wird sehr cool. Ja, Olympia generell, ich habe jetzt auch einige Athletinnen und Athleten, natürlich, die werden auch dazu befragt, ein bisschen herausfinden wollen, hey, wie sehr ist das bei euch präsent? Kann man sich da irgendwie darauf vorbereiten? Und die haben gesagt, na, das, also es ist ja wirklich, im Skisport ist es ja nicht so, dass man sich auf ein Saison-Highlight ganz gezielt vorbereiten, darauf hin trainieren kann, es sei denn, du kommst von irgendeiner Verletzung zurück, dann ist eh einfach nur dieser Zeithorizont da. Aber es ist ja nicht so wie in der Leichtathletik, dass du da schaust, dass du wirklich im September zum Zeitpunkt der Weltmeisterschaft deinen absoluten Trainingspeak hast. Das geht eigentlich nicht, hat mir zum Beispiel die Sophia Gottscher erzählt, das ist Unsinn. Also sie will natürlich von Anfang Dezember an in den Speedrennen sauschnell sein und nur dann fühlst dich gut und dann geht's dahin. Musst sowieso verletzungsfrei durch den Winter kommen bis Februar. Auch das wird, ja, wir kennen den Skiweltcup jetzt, wird nicht allen gelingen, wird nicht im gesamten Starterfeld gelingen. Ja, aber ja, es ist schon cool. Und Bormio als Schauplatz von Olympia, auch ziemlich, ziemlich coole Strecke. Cortina, ein absolutes Highlight, vielleicht die kultigste, vielleicht die spektakulärste, einer der spektakulärsten Strecken bei den Frauen als Austragungsort. Das wird schon sehr cool. Aber das ist noch sehr, sehr weit entfernt. Wir schauen mal, dass wir auf dieses Wochenende vorausblicken. Da geht es natürlich in Sölden los. Die ganz große Nachricht, ein bisschen mit Augenzwinkern gesagt. Der Marcel Hirscher hat sich schon am Montag dazu entschieden zu kommunizieren, ob er fährt oder nicht. Er fährt nicht. Aber der kommt zurück. Tobias, irgendwie habe ich bei dem wirklich den Eindruck gewonnen, jetzt, ohne ihn jemals gesehen zu haben, natürlich nur, was er auch über seine wirklich stark ausgeprägten Kanäle im Internet verbreitet, dass der das schon noch mal. Ich kaufe es ihm jetzt irgendwie noch mehr ab, muss ich echt sagen. Ich kaufe es ihm jetzt noch mehr ab, dass das ein ernst gemeintes Comeback ist als noch vor einem Jahr. Irgendwie macht er auf mich weiß nicht, einen fokussierteren Eindruck, einen, ja, diese Verletzungspause, die hat ihn nochmal komplett angestachelt, dass das nicht so gelaufen ist. Jetzt machen wir es nochmal wirklich ganz gescheit und nochmal einen gründlichen Aufbau. Bin extrem gespannt und es ist natürlich auch wieder interessant, das zu verfolgen, wie es ihm geht. Und ja, den wird man ja dann im allerbesten Fall, wenn er gesund bleibt, auch in Bormio sehen, unter niederländischer Flagge natürlich. Ja, das ist schon eins der Geschichten dieser Saison. Aber ja, worauf freust du dich vielleicht jetzt einmal spezifisch in Sölden am meisten? Es gibt jetzt noch irgendwie die Geschichte, dass in Sölden ja dieser Steilhang noch extremer wird, weil er eben über der Zeit immer mehr, weil sich dieser Gletscher zurückzieht, weil da immer mehr Material quasi rausgeschoben wird, dass diese Wand da immer steiler wird, immer extremer wird. Und es wird im unteren Streckenbereich in diesem Jahr zum ersten Mal auch Wellen geben bei diesem Flachstück. Da haben sie Wellen eingebaut. Hat zum Beispiel der Manuel Feller gesagt, weiß nicht, ob das notwendig ist. gefällt auch gleich mal nicht allen. Bin gespannt, wie das dann ausschaut, wie das auch rüberkommt im TV-Bild. Aber ja, es ist schon irgendwie cool, dass man da nochmal vielleicht ein Element hat, wo es irgendwie drauf ankommt, ein bisschen Skicross-mäßig Tempo aufzubauen. Was ist jetzt das, worauf du vielleicht an diesem Wochenende schon ein bisschen drauf besonders blickst? Auf was bist du da besonders gespannt?
Also, habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine großen Gedanken gemacht. Freue mich immer wahnsinnig drauf, wenn es dann losgeht und man die ersten Bilder sieht, die dann transportiert werden. Ja, und wie sich die Dinge natürlich so von Beginn an ein bisschen einsortieren, glaube ich schon, dass es gerade im Hinblick auch auf Gesamtweltcup doch interessant werden kann dieses Jahr und wie die großen Namen reinkommen in die Saison. Das finde ich dann schon immer ganz spannend zu beobachten. Und ja, ich glaube, die wirklichen Themen, die werden sich dann von selbst dort ergeben. Aber ich gehe jetzt ohne große Mega-Erwartung da rein und freue mich darauf, wenn es losgeht. Spezifischen Punkt kann ich jetzt nicht ausmachen. Gut ist, dass die Schneekontrolle wirklich früh fertig war dieses Mal, dass wir da recht früh die Info bekommen haben, dass alles stattfinden kann und stattfinden wird. Und dann lasse ich die Dinge auf mich zukommen. Und du fragst mich einfach nächste Woche, was mir ganz besonders gefallen hat. Machen wir es das so.
Perfekt. Super, brauchen wir keine Frage überlegen. Ja, was noch natürlich neu ist in dieser Saison, diese Carbon-Deckel wurden verboten, wobei da jetzt wirklich der Tenor war bei sehr vielen Speed-Leuten, das ist eigentlich wurscht, weil du musst eigentlich dann diesen Carbon-Deckel einfach nur irgendwie im Skischuh anbringen. Natürlich braucht das Entwicklungsarbeit, aber wenn du quasi dieses System, dieses Prinzip einsetzen willst, der Carbon-Deckel, die einfach noch eine schnellere Reaktion verursachen, was irgendwie Kraftverlagerung beim Ski betrifft, dann kriegst du das hin. Also da sind sie alle Tüftler genug. Es ist ja doch auch ein sehr technologischer Sport, würde ich meinen. Ja, die Airbags sind jetzt tatsächlich Pflicht geworden, genauso wie die schnittfeste Unterwäsche. Der Tenor, den ich auch so rausgehört habe in den vergangenen Tagen, alles super, alles gut. Auf jeden Fall gute Schritte, aber dann auch ein bisschen mit dem Zusatz. Ist das nicht auch ein bisschen eine Alibi-Aktion, weil es geht um ganz andere Sachen? Und da kommen wir jetzt zur schlimmsten Meldung, die uns im Sommer erreicht hat. Es gab einen Todesfall, den Todesfall vom Italiener Matteo Franzoso, der in Chile in La Parva bei einem Abfahrtstraining ja, schwer gestürzt ist, dann unter so einen Fangzaun hindurch ja, weggerutscht ist. Dann die Piste auch verlassen hat, quasi während dieses Sturzes und dann ja da gegen Holzzäune gekracht ist, die da irgendwie so als Windschutz, ja, so als Windbreaker eigentlich aufgestellt sind. Und dort hat er sich eben tödliche Verletzungen zugezogen. Und das ist es, was schon jetzt, finde ich, im Hinterkopf von vielen Athleten war. Also es gab eben diesen Medientermin von Downhill Skiers, irgendwie ja auch fast schon, ja, naja, fast schon makaber, habe ich mir gedacht, wie ich dort war. Ja, da gibt es einen Film, der jetzt quasi das auch heroisiert, der irgendwie natürlich diese Komplexität des Abfahrtssports zeigen will, diese Kerle irgendwie auch verstehen will, die sich da runterhauen und auch die, ja, Frauen kommen in dem Film leider nicht vor, wird es dann eine Miniserie geben, wo sie schon vorkommen, der das irgendwie verstehen will und vermitteln will, wie man sich da so überwinden kann, dass man dieses Risiko eingeht. Und genau, ja, genau einen Monat bevor eben auch dieser Film bei einer Weltpremiere gezeigt wird, gab es einen Todesfall auf einer Trainingspiste. Das ist schon irgendwie, das ist auch teilweise von Athleten aktiv angesprochen worden. Also das schwebt schon mit, die sind sich dem schon bewusst und die thematisieren das zum Teil auch aktiv, ja. Und das sind schon, ja, das sagen ein paar schon, ja, das ist gut und schön, dass wir jetzt mit Airbag fahren und so, aber wir, also ganz, ganz wichtig wäre, dass man bei Trainingspisten höhere Sicherheitsstandards haben. Da geht es natürlich um Fangnetze, die Stellen absichern. Im Idealfall wäre es ja so wie im Weltcup. Du hast dort einen Hubschrauber stehen, der sofort einsatzbereit ist. Du hast dort nicht nur ein Netz stehen, sondern mehrere Netze durchgehend bei der Piste. Du hast dort Pistenpersonal, sage ich jetzt einmal, die auch wirklich schauen, dass diese Piste immer tipptopp im Zustand ist. Aber das kostet natürlich irrsinnig viel Geld. Das ist irgendwie eine verzwickte Situation. Aber ich glaube, also was ich so rausgehört habe, die beste Lösung wäre, dass wenn sich wirklich nationale Verbände und die FIS einfach zusammentun, wirklich ganz klar Verantwortlichkeiten definieren, wer ist für was zuständig, was die Sicherheit betrifft, und dass man dort auch vielleicht eine permanente Trainingspiste hat, dass quasi diese Netze auch irgendwie durchgehend vor Ort sind. Die muss man natürlich abbauen und wieder neu aufbauen. Wenn es da einen Meter drüber schneit, musst du diese Netze wieder abbauen, musst du den Neuschnee rausbringen, wieder aufbauen. Es ist ja ein irrsinniger Aufwand, aber irgendwie müssen sie das in den Griff kriegen. Also ja, das sind alles Themen, die auch von den Athleten, Athletinnen gekommen sind. Ich habe mit der Sofia Gotscher drüber reden können, die dann noch darauf hingewiesen hat, dass man ja im vergangenen Jahr, dass die Italiener jetzt sogar drei Todesfälle hatten. Also Matilde Lorenzi war dabei und ein Vorläufer bei einem regionalen Rennen, Monte Zoncolan war das. Also es ist eigentlich irre, und die sind da dreifach betroffen binnen 12 Monaten. Kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist ein Extremsport. Dieser Abfahrtssport ist ein Extremsport. Das ist irgendwie auch, ja, Gotscha war dann auch so nachdenklich und hat gesagt, ja, wahrscheinlich ist es auch das, was diesen Sport überhaupt definiert, dieses Risiko, dass man teilweise sogar wirklich, dass da teilweise Lebensgefahr mitfährt, ja. Aber ja, das wird uns erhalten bleiben, dieses Thema. Kann man nur irgendwie hoffen, dass sie doch Lösungen finden. Dieses Problem ist ja nicht neu. Wir reden auch jedes Jahr hier im Podcast drüber. Ganz schwierig, ja, und ganz furchtbare Nachrichten leider. Ja, wir haben, ich bin sehr gespannt, muss ich sagen, harter Themencut, aber ich bin sehr gespannt auf Michaela Schifrin, Tobias. Ich glaube wirklich, ich rechne damit, dass diese Saison, ich rechne mit einer absoluten Dominanz von ihr in zwei Disziplinen. Sie hat gesagt, sie hat unserem lieben Freund Erik Willemsen erzählt bei diesem Atomic Media Termin, dass sie quasi auch ihre posttraumatischen Probleme durch diesen Rennsturz in Amerika überwunden hat und dass sie jetzt auch wieder sich pudelwohl, würde ich sagen, ohne selbst mit ihr geredet zu haben, im Riesenslalom fühlt. Und ja, ich schaue halt dann, wer da eben nicht dabei ist in dieser Saison. Wir haben keine Petra Vlhová am Start, wir haben keine Federica Brignone am Start. Ich rechne mit einer absoluten Dominanz. Wie gesagt, es kann natürlich sein, dass eine Alice Robinson nochmal einen Schritt mehr macht. Die war die erste Verfolgerin von der Federica Brignone im vergangenen Jahr. Es kann natürlich sein, dass Srinka Jutic und Camille Rast, dass ihr Game auch nochmal erhöhen. Aber wie gesagt, ich glaube, die ist einfach wieder mal nicht zu schlagen. Bin sehr gespannt, vielleicht gibt es da noch andere Namen, die sich da auftun. Aber ich rechne damit, dass sie in diesen zwei Disziplinen voll dominieren wird. Und sie hat auch gesagt, dass sie den einen oder anderen Super-G mitnehmen wird. Aber die Abfahrt ist für sie kein Thema. Also das dürfte sie sich. Sie ist da klug genug, würde ich auch wieder mal meinen. Sie ist da nicht gierig, das zeichnet sie aus, konzentriert sich da darauf. Bin auch gespannt, was sie dann in Angriff nehmen wird bei Olympia. Aber ja, wie siehst du sie, wie siehst du das? Hast du das irgendwie auch mitbekommen? Gibt es bei den Frauen vielleicht andere, über die du kurz sprechen willst?
Ja, sie macht auch so, finde ich, von ihrer Art, von ihrer Ausstrahlung. Das verrät ja immer recht viel bei Michaela Schifrin. einen so guten Eindruck, wie ich es die letzten Jahre irgendwie nicht bei ihr gesehen habe.
Stimmt, ja.
Immer das Zweifelhafte und ja, ich weiß nicht. Und ja, auch immer so ein bisschen verschachtelt reden, wo man viele Dinge hineininterpretieren könnte, bis zu einem plötzlichen Karriereende. Aber das hat in diesem, also was ich jetzt bisher gesehen habe von ihr, hat ganz anders geklungen. Ich denke, das hängt schon auch mit dem zusammen, wie es mit ihrem Verlobten, wie es mit Kilde da dann doch deutlich vorangeht und immer besser wurde und dass sie auch diesen Prozess so begleitet hat. Und deswegen alles in allem, glaube ich, ist das Paket, was sie angeht, eines, das wir für die ganz großen Erfolge natürlich auch ganz vorne im Endeffekt in den Prognosen platzieren werden und sollten und können. Ja, ich bin bei dir und sage, dass sie definitiv eine ist, die alles dominieren kann, aber Selbstläufer wird es nicht. Gerade im Thema Slalom sehe ich da schon, dass die jungen Wilden auf Lara Kulturi bin ich sehr gespannt, wie sich da die Entwicklung, in welche Richtung es da dann im Endeffekt geht. Srika Ljubic hast du angesprochen. Es gibt so viele kleine Komponenten, die da noch nicht sicher sind. Also ein Selbstläufer wird es für mich Michaela Schifrin nicht. Und ja, umso gespannter bin ich jetzt auch auf den ersten Auftritt. Und es ist nicht in Stein gemeißelt, dass sie dieses Ding jetzt gleich gewinnt. Also Alice Robinson im Thema Riesenslalom. Wenn diese Tendenz so weitergeht, dann wird sie da echt eine richtige Konkurrenz. Weil die ist ja wahnsinnig jung auch noch, Alice Robinson. Das vergessen wir immer wieder, weil sie einfach schon so lange mit dabei ist und schon mit 17, glaube ich, in Sölden gewonnen hat damals. Und man das Gefühl hat, ja, die geht jetzt so auf Ende 20 zu. Nee, die geht auf Mitte 20 zu. Und die Steps, die sie gemacht hat, gerade in der letzten Saison, die waren schon echt beeindruckend. Und deswegen, ja, gerade in solchen Punkten sehe ich es für Schifrin nicht als Selbstläufer. Wenn du gerade Athletinnen hast wie Robinson im Riesenslalom oder Srinka Ljubic im Bereich Slalom zum Beispiel, Lara Kulturi traue ich es auch zu, die nochmal den nächsten Step machen, weil sie qua Alter diese Steps, die Schifrin schon längst getan hat, auch noch machen können, weil sie sie noch nicht getan haben, aber qua Talent und qua Alter dazu natürlich jetzt noch in der Lage sind. Und wenn diese Jüngeren diese Steps machen, muss Michaela Schifrin sich entsprechend, ja, muss sie wirklich top performen, weil die Konkurrenz schläft nicht und die Biologie ist nun mal die Biologie. Sie wird auch nicht jünger und auch an ihr geht das nicht, glaube ich, spurlos vorbei und da wird sie Druck bekommen. Aber die ganz Großen, die performen natürlich umso besser, wenn sie auch jemanden haben, der sie zu diesen Top-Leistungen entsprechend bringt. Also ich sehe es nicht wie du, dass sie das alles wegdominieren wird in den zwei Disziplinen. Ich bin da eher ein bisschen defensiv. Traue sie aber natürlich definitiv zu und wenn ihr alles aufgeht, sollte sie trotzdem die Stärkste sein. Aber ein Selbstläufer wird das natürlich nicht. So hast du es natürlich auch nicht gemeint. Aber ich sehe das Ding relativ offen. Spannend, Sofia Goggia. Ich habe mich in Vorbereitung auf heute natürlich noch mal ein bisschen durch alte Folgen so ein bisschen durchgehört. Und da hattest du auch sehr offensiv gesagt, Sofia Goggia, auch gerade im Thema Riesenslalom. Diese Weiterentwicklung, da geht jemand auf den Weg zu sagen, Gesamtweltcup ist was, was ich als Ziel habe. Und wenn sie das intensiv als Ziel verfolgt und immer unter der Prämisse natürlich, dass sie gesund bleibt, ist, glaube ich, dieses Jahr die Türe sogar relativ offen für sie, weil ja Schifrin selber relativ defensiv plant. Zwei Disziplinen fix. Super-G schauen wir mal, sagt sie. Und wenn Gotcha offensiv reingeht und sagt, drei Disziplinen ziehe ich voll durch, dann käme die Komponente bei Schifrin dazu, dass es im Slalom entsprechende Konkurrenz gibt und das alles nicht selbstverständlich ist und sie da nicht die Hunderter reihenweise einfährt, dann hat Sofia Gotcha tatsächlich eine Chance, um diese große Kugel zu kämpfen. Ist natürlich 21. Oktober, 14:53 Uhr. Braucht man nur nicht reden, was am Ende dann auf der Habenseite steht, aber von den Grundvoraussetzungen, du hast es gesagt, klar, Federica Brignone ist nicht dabei, Petra Vlhová, da stehen jetzt so die ersten Schneetrainings an, aber da ist ja noch alles total in der Schwebe, ob es überhaupt weitergeht, wie es weitergeht und was ist mit Lara Gut-Behrami? Legt sie alles auf das Thema Olympische Spiele? Ist dieses Thema Gesamtweltcup überhaupt relevant? Ganz schwer einzuschätzen. Ich glaube es tendenziell eher nicht. Aber auch da können die Dinge sich natürlich entwickeln, wenn sie dann schon auch merkt, hey, ich bin da in Reichweite, go with the flow, lass das Ding nochmal laufen in ihrer wahrscheinlich letzten Saison. Ja, spannend, interessant, aber wenn ich jetzt drei Namen picken müsste für den Gesamtweltcup, wären es Schifrin, Gotcha, Gut-Behrami und ja, weiß ich nicht, wie siehst du es? Hast du noch irgendjemanden auf dem Zettel? Vielleicht Lutitsch, Kulturi, aber das käme zu früh. Aus deutscher Sicht Emma Eicher, die ja wahrscheinlich wieder alles fahren wird. Ich habe sie nicht sprechen können, das tue ich nächste Woche, bringe ich dann mit. Aber wenn die sich stabilisiert, kann es da auch ganz schnell bei einem entsprechenden Saisonverlauf, ich sage jetzt nicht, dass den Gesamtweltcup gewinnt, aber da kann sie auch anhand der Menge, die sie fährt und der Klasse, die sie hat, schon tendenziell Richtung Top 5 ein Wörtchen mitsprechen. Wie ist denn dein Eindruck?
Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ich glaube, das haben wir in der vergangenen Saison auch gesagt, gell? Dass eigentlich, also ich glaube, ich wiederhole mich da. Ich hätte voll Bock auf einen Vierkampf um den Gesamtweltcup. Stell dir vor, eine Srinka Jutic schafft es wirklich in zwei Disziplinen ganz regelmäßig, um Siege mitzufahren. Eine Federica Brignone ist weg. Lara Gut-Behrami ist Zweite geworden im Gesamtweltcup im vergangenen Jahr, im vergangenen Winter. Habe ich, ja, natürlich über ihre Stärke im Super-G. Die kann natürlich in drei Disziplinen Rennen gewinnen. Sofia Gotcha, ja, stell dir vor, sie schafft es im Riesenslalom zur Podestfahrerin zu werden, zur regelmäßigen. Sie erwähnt auch diesen Riesenslalom von sich aus irgendwie ganz, ist mir aufgefallen einfach, ja. Ist mir aufgefallen, bin ich drüber gestolpert, aha, ja, schau, der ist das schon wichtig, ja. Der ist es das wichtig, dass man sie als Athletin in drei Disziplinen wahrnimmt. Ja, wäre extrem cool. Ja, wie gesagt, ich rechne damit, dass die Schifrin das dominiert, aber hey, soll uns nichts Besseres passieren, Schlimmeres passieren, als wenn da sich Giganten dieses Sports drum matchen, ja. Ja, vielleicht kurz bei den Männern. Ich meine, dieser Marco Odermatt hat jetzt zwei Winter in Folge vier Weltcup-Kugeln gewonnen, Gesamtweltcup und dann auch diese drei Disziplinen, also bis auf den Slalom alles abgeräumt. Er hat irgendwie schon jetzt ja so ein bisschen ankündigen lassen, dass es ja, also ja, es ist ja so, mehr geht nicht. Er kann nicht mehr, er kann nicht noch mehr machen und er wird sich irgendwann, irgendwie ist er beim Riesenslalom so vorsichtig, ja, seine absolute dominante Disziplin, da hat er irgendwie so den Eindruck oder das Gefühl, das ist nicht mehr so selbstverständlich wie in der Vergangenheit vielleicht, ja. Er hat irgendwie da, glaube ich, am ehesten das Gefühl, dass er da angreifbar ist. Finde ich ganz interessant, weil es, wie gesagt, über ganz, ganz viele Jahre jetzt seine Paradedisziplin ist, würde ich meinen. Er hat jetzt ganz kurzfristige News, gell, diese Vertragsverlängerung bei Stöckli bis 2030, irgendwie lustig, dass das so fußballerisch verkündet wird, Vertragsverlängerung bis 2030 vorzeitig. Ja, auch ein bisschen Inszenierung da dabei natürlich, völlig zu Recht. Ja, also wenn ich dich jetzt frage, ob es da irgendeinen Namen gibt, den du auf dem Zettel hast, der Odermatt irgendwie nerven kann, ist ja klar, was du jetzt antworten wirst.
Ja, natürlich. Jonas Stockinger.
Ja.
Ja, wenn dann. Nein, also auch kein Christoffersen.
Ja.
Loic Méa, Loic Méa. Also das habe ich mir bei den Herren notiert. Wenn es da tatsächlich eine Tür gibt, die aufgehen könnte, dann ist es Loic Méa. Grundvoraussetzung dafür ist eine Mega-Performance von Méa im Slalom. Er darf den Anfang nicht mehr verpennen, wie im letzten Jahr. Das darf dann, wenn du einen Odermatt schlagen willst, darfst du nicht diese zwei, dreimal diese Nullpunkte anschreiben. Das ist im Odermatt auch passiert, ja, aber ein Meillard muss von Sölden bis zum Saisonfinale auf absolutem Top-Level performen. Dann hat er eine Chance, weil er uns gezeigt hat, gerade hinten raus, letzte Saison, was los ist, wenn Loic Meillard auf absolutem Top-Level ist. Und da darf auch mit Thema Bindung und Material-Setup und Experimente, die man da gemacht hat zu Beginn der letzten Saison, das darf dann nicht sein. Da muss wirklich in allen Bereichen eine absolut professionelle Top-Performance von Anfang bis zum Ende hingehen. Und dann ist nämlich auch ein Marco Odermatt schlagbar. Und dann wiederum, du sagst es auch, dieses Riesenslalom-Ding kommt ja auch nicht von ungefähr. Wer ist ein Weltmeister geworden? Nicht Marco Odermatt. Das ist Rafael Haser geworden. Welche Medaille hat Marco Odermatt geholt? Bei der WM im Riesenslalom keine. Er ist Vierter geworden. Und das lief früher alles, hat da, glaube ich, acht, neun Dinger in Folge gewonnen und scheidet da in Sölden aus, gewinnt keine WM-Medaille. Das kann ich dann schon verstehen, dass er da ein bisschen ins Denken kommt. Und wenn sich im Riesenslalom dann herauskristallisiert, dass auch ein Broughton in seiner zweiten Saison jetzt wirklich so richtig da ist, ihm da im Endeffekt die Punkte streitig macht, ein Steen Olsen, der jetzt leider Sölden noch skippen muss, aber im Laufe der Saison den Odermatt dort auch ärgern kann. Meillard muss Odermatt im Riesenslalom ärgern und dann gibt's den nächsten Schweizer, der da in diesem Gesamtweltcupskomplex nicht aktiv jetzt um die große Kugel kämpft, aber durch seine Leistung dem Odermatt die Punkte auch nehmen kann. Ich rede von Franjo van Almen. Und wenn all diese Komponenten mal die Bausteine zusammensetzen, sehe ich durchaus eine Perspektive für Loic Meyer, was den Gesamtweltcup angeht. Aber die Zahlen an sich, wir reden von fast 700 Punkten Vorsprung, die Odermatt auf Meyer im letzten Jahr hatte, müssen wir nicht drüber reden, wer hier der Top-Favorit ist. Aber dass wir sagen, Mate Wiesen ist diese Geschichte noch nicht, weil ich mir ja die Entwicklung mir im Laufe der letzten Saison sehr gut gefallen hat, hinten raus. Und dann, ja, das muss auf uns zukommen. Aber das sind die zwei Namen, wenn es um den Gesamtweltcup geht. Und Henrik Kristoffersen darf wieder die Slalomkugel gewinnen, war letztes Jahr auch Zweiter der Gesamtwertung. Und ja, gut, lass uns auf uns zukommen. Aber wirst du mir, denke ich, zustimmen, das sind die zwei Namen.
Herrlich, also genau bei diesen Rechenspielen kriege ich wirklich Lust auf die Saison. Also dann denke ich mir, ah, schau, und da dieses Rennen oder in dieser Disziplin der, ah, herrlich. Ich finde es wirklich cool. Jetzt, wo du ein bisschen über den Loic Meyer geredet hast, ist mir doch der Marco Schwarz eingefallen, der eine schwierige Comeback-Saison hinter sich hat, der jetzt, es gab da auch einen Medientermin in Wien bei seinem Sponsor, erzählt hat, dass er seit Juni schmerzfrei ist. Wir wissen, dass ein nicht schmerzfreies Skifahren auf jeden Fall möglich ist, um nicht zu sagen, Usus ist im Weltcup. Seit Juni verspürt er keine Schmerzen, hoffentlich bleibt das genau so. Der ist ja genau, der kommt über den Meillard-Weg, ja. Also der kommt über den Slalom, Riesenslalom und nimmt ein paar Super-Gs dazu. Meillard ja auch schon drei Podestplätze in Super-Gs eingefahren in der Vergangenheit. Und eben das Thema Abfahrt ist auch noch, ist er ganz vorsichtig. Aber wenn er sich ganz, ganz blendend fühlt, wenn die Belastung passt, könnten wir den schon auch wieder in vier Disziplinen in dem Winter sehen. Ich hoffe einfach, dass es ihm jetzt wieder gelingt, so wie es ihm schon nach dem ersten Kreuzbandriss gelungen ist. Da hat er auch eine volle Saison dann gebraucht. Und dann war er wirklich wieder ein Kandidat für Siege. Ich würde es mir echt wünschen. Das ist so ein bisschen der Lichtblick aus österreichischer Sicht. Ja, und sonst, ja, gibt's ja bei den Technikern, ja gut, Manuel Feller hat körperliche Probleme. Er fährt wieder Riesenslalom, nachdem er gesagt hat, dass er einen Riesenslalom nie wieder fahren wird. Dann hat er gesagt, er fährt wieder, nie wieder. Er fährt jetzt jedenfalls in Sölden den Riesenslalom, auch wenn er eine ganz hohe Startnummer hat und es ganz schwierig wird, aber er fährt wieder oder fährt, ja. Also Scheinbar nimmt er das jetzt doch wieder mit und sagt aber, er hat ganz wenig trainiert, Riesensalam. Okay, passt, aber er ist da dabei. Auch Vincent Griechmeier ist wieder dabei, das macht er ja sehr gerne, dass er da den Riesensalam, ja, dass er da antritt beim Saison-Opening und sich da meistens wirklich nicht so schlecht anstellt. Irgendwie habe ich bei dem, ja, könnte ich mir vorstellen, wenn der in Bormio was abholt, vielleicht sogar was Goldenes, dass der Vincent Griechmeier dann einen Mic-Drop hinlegt und sagt, danke, ich habe alles erreicht. Ja. Der wird sich natürlich schon ärgern, dass nicht in Cortina gefahren wird. Ja, sagt er nicht so direkt, aber der ist der Doppelweltmeister geworden, weil er eine Passage glänzend besser als alle anderen gefahren ist. Er hat er zweimal Gold geholt. Na, herrlich. War schon eine coole WM damals. Ja, als letztes Thema habe ich da noch stehen, das Team Lundsay. Linse Won hat sich Axel Lönz-Windahl ins Team geholt. Ich habe mir da auch wieder gedacht, oh, das ist eine schöne Geschichte. Aber dann war das Windahl tatsächlich in Übersee mit dabei, mit der Won auf der Piste. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass der sich sogar wirklich ein Trainingscamp antut vor der Saison, dass er da wirklich mit dabei ist. Er soll ja irgendwie so der Materialguru sein, der Material Berater von ihr jetzt ganz persönlich. Und natürlich teilen sie sich die Skifirma, sind beide Head-Athleten, Athletin. Hast du einen Gedanken zu der Formation?
Ach, nee, ja, keine Ahnung.
Na gut.
Ich habe keinen Bock, über Lindsey Vonn zu reden heute. Das war
Okay,
letztes
na
Jahr,
gut.
das hat so viel Wellen geschlagen und ich lasse die Dinge auf mich zukommen.
Das
Ich
werden Sie, mein
brauche,
Lieber,
ja, sie werden auf mich
ja?
zukommen. Ich
Ja.
kann mich nicht freimachen vor und ich hatte jetzt selbst so Bock auf die Saison. Jetzt kommst du mit dem Thema wieder daher. Aber ja, let it go. Ich wünsche dir alles
Ja.
Gute und wenn das aufgeht mit ihm und wenn das nochmal einen entsprechenden Impuls setzt, dann kann da auf jeden Fall was gehen. So,
Ja.
und ansonsten würde ich meine Freundin Lindsay gerne dir übergeben. Machen wir es so.
Ja, okay, sehr gut. Ja, ich meine, es gäbe natürlich noch etliche andere Themen, aber so das Grobe, Tobias, haben wir mal abgehakt. Ich meine, Kaffeesud lesen, ich mache das extrem gern, ich habe es eh gesagt, aber ja, vielleicht wollen wir noch erzählen, wer nicht mehr dabei ist. Ja, es war schon im Herbst jetzt nochmal akut, jetzt auch in Österreich vor allem, die Stefanie Venier ist zurückgetreten. Sie ist Sportlerin des Jahres geworden in Österreich. Natürlich die Super-G-Weltmeisterin, die dann auch ganz klar ihre Meinung vertreten hat, was den Umgang im Trainerteam im ÖSV betrifft, was da den Ton, ja, eben die Umgangsformen im Skiteam bei den Frauen im ÖSV betrifft. Hat da ihre Meinung kundgetan. Da sind dann ein paar Sachen ans Licht gekommen. Ja, es gab, also der Cheftrainer ist nach wie vor der Roland Assinger. Der wurde quasi bestätigt. Es gab eine Aufarbeitung von dem Ganzen. Es hat wie will man es nennen, eine Tagung gegeben, einen Termin, wo sich alle aussprechen haben können. Ich habe da jetzt gelesen, da waren 110 Leute dabei. Das ist doch sehr, sehr viel, ob da jeder einmal zu Wort gekommen ist. Na, aber die haben das aufgearbeitet, sagen sie. Es sagen auch die Athletinnen, zum Beispiel Kathi Truppe, habe ich darüber sprechen können. Die hat gesagt, ja, es ist irgendwie jetzt schon mehr das Gefühl da, dass man Sachen ansprechen kann, die nicht passen. Das nehmen wir zur Kenntnis. Hoffentlich bessert sich das. Tamara Tippler hat auch ihre Karriere jetzt endgültig beendet. Hat sie ja nochmal probiert nach Babypause. Steffi Venier ist schwanger. Warum sage ich das? Weil auch der Christian Walder zurückgetreten ist, hat sein Karriereende bekannt gegeben. Die zwei sind ein Paar und sie sind jetzt ein Paar in Ruhestand, in Skiruhestand zumindest. Genau, ja. So ist es. Gab's im DSV, Tobias auch, gab es ja auch Rücktritte.
Gab es auch Rücktritte? Da haben wir Dominik Schweiger, Adrian Meissen, Stefan Luiz, Anna Schillinger
Ah
und Ronny Remme. Also dieser
ja.
Nationenwechsel ist da doch nicht so
Ja.
aufgegangen für alle Seiten, wie man sich erhofft hat. Natürlich auch mit Verletzungen, die da mit dazu kamen. Ja, das sind die Rücktritte im deutschen Skiverband. In der Schweiz gab es 7 Rücktritte, was auch echt relativ viel ist. Also Urs Krienbühl, Cedric Noguer, Yannick Schablot, Reto Schmiediger, Noemi Colli, Noel von Grüningen und Elena Stoffel hat auch schon aufgehört. Also ja, ist relativ viel passiert. Und jetzt natürlich auch noch die Schlagzeilen der, ja, noch gar nicht lange her, dass Mathieu Favre auch Schluss macht. Ich finde die Zeitpunkte für solche Rücktritte ja echt immer Wahnsinn. Also, weil eigentlich bereitet man sich ja dann vor und da sagt jeder Sportler, boah, das ist die richtig harte Zeit, wo man richtig investiert und das machst du ja im Endeffekt mit einem Ziel. Und dann letztlich eine Woche vor oder 10 Tage vor Sölden zu sagen, gut, bin weg. Das hatte sich natürlich schon angedeutet, aber finde ich vom Zeitpunkt her zumindest ungewöhnlich. Ja, ein Weltmeister, der aufhört, Sebastian Fosollevak aus Norwegen, ein weiterer Weltmeister, der ja auch aufgehört hat. Sein Landsmann Rasmus Windingstad hat auch aufgehört. Also das sind schon recht prominente Namen, die da gehen mit denen, die du aus Österreich da auch schon genannt hast. Und deswegen, mei, ist natürlich dann immer ein neues Bild, das dabei rauskommt. Aber ja, jetzt Favre, Sullivak, Windingstad gerade waren jetzt ja auch nicht mehr in ihrer Prime. Also da ist Stefanie Venier als Weltmeisterin, die sie gerade geworden ist, schon so der qua Leistung her prominenteste Rücktritt, wie ich finde, den wir gesehen haben in diesem Sommer. Und diese Österreich-Thematik, also ich finde das ja sehr suspekt alles, was da, wie solche Themen da wirklich aufkommen und dass Assinger immer noch im Amt ist und er da ja wirklich so ein bisschen zur Zielscheibe wird. Und da bin ich mir sicher, dass wir über diese Thematik noch sprechen in der Saison. Das kann nur durch eins aus dem Weg geräumt werden, wenn die Erfolge passen. Wenn die nicht stimmen, wird das Thema wieder aufploppen. 100%, weil es gibt immer Unzufriedene. So, und wenn du da schon jemanden hast, auf den sich die Dinge projizieren, er scheint ja nicht der einfachste zu sein, sonst würden solche Themen nicht existieren. Und wenn dann die Erfolge nicht stimmen, dann wird man davon noch hören. Aber das alles im Gesamtpaket, ja, ist schon ein Geschmäckle drin. Ja, würde ich so sagen. Also schauen wir mal.
Ich nicke zustimmend.
Wo nichts zustimmt.
Wenn ihr jetzt sagt, hey, aber Sie haben ja gar nicht über das und das und das geredet, völlig zu Recht, und soll uns nichts Schlimmes passieren, freuen wir uns extrem, dass ihr uns auch noch über etliche andere Themen sprechen wollen hört. An dieser Stelle vielleicht, ich mache es einmal zu Saisonbeginn, es geht jetzt wieder los. Wir versuchen uns wirklich immer jetzt im Wochenrhythmus zu melden. Vielleicht schafft ihr es, dass ihr diesen Podcast, wenn ihr andere Skifans kennt, die uns noch nicht kennen, wenn ihr unseren Podcast vielleicht empfehlt, wenn ihr dem sogar 5 Sterne gebt, es sei denn, es gibt 100 Sterne zu vergeben, dann gebt vielleicht 100 Sterne her. Wo auch immer man den bewerten kann, würde uns extrem freuen. Wir freuen uns sehr über jedes Feedback, das es gibt.
Genau. Ich habe ein bisschen zum DSV in Richtung Sölden noch so 2, 3 Infos, die ich heute auch
Voll
bekommen
gern.
habe. Sind sicher interessant für euch. Also Aufgebot ist Emma Eicher, Lena Dürr, Jessica Hilsinger, Fabiana Dorigo bei den Damen, Anton Grammel, Fabian Graz, Alex Schmid, Jonas Stockinger, Linus Strasser und Hannes Ammann, der sein Weltcup-Debüt geben wird bei den Herren. Und vielleicht ganz kurz Zielsetzung, sehr offensiv formuliert. Je Geschlecht einen Athleten in den Top 10 und einen in den Top 20. Finde ich eine ambitionierte Geschichte. Lena Dürr hat eine gute Startnummer. Also nach den Top 15, zwischen 15 und 30 werden wir Lena sehen. Es war ja bisher so, dass sie als 500-Punkte-Fahrerin dann meistens kurz nach den 30 starten konnte und gesagt hat, ja, unter den Umständen, weil eigentlich fo klarer Fokus auf Slalom. Und der Riesenslalom lief aber gut letztes Jahr und sie hat sich dadurch jetzt einen entsprechenden Startplatz natürlich erarbeitet. Und da bin ich sehr gespannt. Ich werde Lena nächste Woche auch treffen, sie natürlich auch fragen, wie aber auch die Planungen in Sachen Riesenslalom aussehen. Weil Mic Drop hast du vorhin in Richtung Kriechmeier gesagt. Sie ist jetzt 34, Olympia steht vor der Tür. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann nach der Saison auch Schluss ist und sie eventuell sogar sagt, hey, okay, ich haue jetzt eine Saison nochmal wirklich alles rein, alles raus, gehe sogar auf zwei Disziplinen mit Slalom und Riesenslalom, halte ich nicht für ausgeschlossen, wird sie uns dann nächste Woche erzählen. Sie war letztes Jahr Zehnte in Sölden. Da bin ich sehr gespannt, wie entwickelt sich Emma Eicher. Also von den vier Disziplinen war Riesenslalom ganz klar der Schwachpunkt, obwohl sie ihn sehr, sehr gerne fährt. Und wenn da eine Weiterentwicklung erkennbar ist, ist natürlich perspektivisch Richtung Gesamtweltcup das auch ein ganz, ganz wichtiger, elementarer Baustein. Auch dazu dann nächste Woche mehr. Linus Strasser sagt ganz klar, der Fokus meiner Vorbereitung lag auf dem Slalom. Er hat nicht viel Riesenslalom trainiert. Aber er nutzt natürlich wie viele andere jetzt auch die Chance, unter Wettkampfbedingungen auf Schnee in Europa das Setup entsprechend Material und so weiter zu testen und ja, will sich da selbst die Chance geben, daraus entsprechend Erkenntnisse ziehen. Aber der klare Fokus liegt dann natürlich auf Slalom, der ja mit Levi und Gurgel auch relativ zeitnah schon startet für die Herren. Genau, und ich, du kommst mir hier natürlich nicht davon, dass ich nicht kurz über Henry Christoffersen spreche. Da habe ich ja auch
Na,
noch ein paar
hoffentlich.
Dinge mitgebracht. So, und jetzt halte dich fest, mein lieber Lukas, Zitat.
Okay.
Ich bin stärker als jemals zuvor und fühle mich richtig gut. Und jetzt, ich habe noch nie so viele Kniebeugen geschafft, noch nie so viele Gewichte gestemmt. Muskelmasse incoming, mein Freund.
Nein,
Ja?
das hat er nicht gesagt.
Ja, freilich hat er das gesagt. Freilich. Also bitte.
Das ist ein
Ja.
Wahnsinn.
Also alle, wer die Folge gehört hat, runter und die Kniebeugen machen, Leute. Ja, das erwarte ich jetzt von euch. Material, sagt er, macht noch ein bisschen Probleme. Da fehlt noch die Konstanz. Also der Klassiker, wenn es nicht läuft, liegt es natürlich am Material. Wissen wir eh. Und es stand ja sogar mal im Raum, österreichische Staatsbürgerschaft. Er wohnt da jetzt so lange. Und er sagt selber, wenn er 10 Jahre jünger wäre, dann würde er das machen. Stell dir vor, mir zwei in eine Zeitkapsel zurück, Henrik Christoffersen wird Österreicher. Dann wäre ich auch Österreicher geworden und dann
Ja, sicher.
hätten wir ja den österreichischen Alpin Podcast an den Start gebracht und hätten nur über Christoffersen geredet. Wir hätten über
Das
niemand anderes geredet.
ÖSV-Team könnte ihn dringend gebrauchen im Riesenslalom, ne?
Na schau,
Muss man schon sagen. Ne? Aber
ja.
nein, was rede ich? Wir stellen den Weltmeister in dieser Disziplin. Natürlich, weil der Christoffersen kann uns gestohlen bleiben. So schaut's aus.
Ja, ja,
Raffi
ja.
Haser. Hallo, hallo.
Genau. Und
Grüße.
wir werden noch lange von ihm was haben. So wie sein Plan jetzt momentan aussagt. Es ist 2029 WM in Norwegen und da will er dabei sein. Und dann sagt er, heuer 2029 Heim-WM, 2030 Olympia in Frankreich ist dann auch nicht mehr so weit weg. Kann er sich auch noch gut vorstellen. Er sagt aber auch, wenn ich nicht gewinne, dann höre ich auf. Also ist ja die Devise klar. Alle die Daumen drücken für Henrik Christoffersen und runter, ab die Kniebeugen, Gewichte stemmen. Und dann geht's ab. Du hast ja das Bild, ich habe es genau gesehen, auf den Social Media Kanälen schon geteilt. Er ist richtig heiß. Also, Lukas, da kannst du dich nicht von frei machen. Auch du bist im Christoffersen-Fieber. Sind wir alle. Und damit ist das mein heutiger Mic Drop. Let's go, Christoffersen Army. Wir sind bereit. Wir sind zurück. Und jetzt gehen wir nach
Ja,
Sölden und schauen uns das an.
ein besseres Schlusswort gibt es eh nicht. Na, Schlimmeres als ich habe so viele Kniebeugen. Ich habe mehr Kniebeugen als du gemacht. Herrlich. Ah, wir schauen uns das an am Wochenende. Wir schauen uns an, wie die Oberschenkel vom Henrik Christoffersen ausschauen auf der Piste in Sölden. Aber
Ich
wir
habe mir
schauen auch
extra,
auf
ich
die.
habe mir größeren Fernseher gekauft vor 2 Tagen.
Wirklich?
Die müssen ja auch, ich muss diese Oberschenkel sehen. Hilft ja
Ja,
nichts.
herrlich. Ja, na super, du bist vorbereitet, merke ich. Ja, ich bin froh, dass ich wenigstens mein Mikrofon wieder gefunden habe und entstaubt habe vor dieser Aufnahme. Ist alles gut gegangen. Herrlich. Wir sind wieder da. Wir freuen uns. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf diesen Skiwinter. Wir gehen wieder rein. Auf einen herrlichen Winter, auf viele schöne Rennen, spannende Rennen. Ich freue mich. Wir melden uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht es gut.